ARD.
Wenn ich erzähle, dass ich damals xx Briefe bekommen habe von Mädchen, die sagen, wir haben deine Platte und ich habe auch einen Petticoat und ich darf aber die Platte von dir nur bei meiner Freundin hören und da verstecke ich auch immer den Petticoat, weil meine Freundin, die hat vernünftige Eltern, meine Eltern erlauben das nicht. Das glaubt mir kein Mensch heute, aber es war so.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Peter Kraus, freue mich sehr, herzlich willkommen auf der blauen Couch.
Ha, freut mich auch.
Peter, du siehst toll aus.
Oh, danke, danke.
Ja, ich meine, du hörst es wahrscheinlich die ganze Zeit. 70 Jahre jetzt inzwischen fast auf der Bühne. Kannst du sagen in einem Satz, was Rock'n'Roll für dich bedeutet heute?
Rock'n'Roll bedeutet ja, gut, das war in meinem Fall ganz einfach, weil ich eine Übernachtkarriere mit dem Stichwort Rock'n'Roll gemacht habe, die mein Leben bestimmt hat und die mir mein Leben, glaube ich, auch sehr einfach gemacht hat, mein weiteres Berufsleben.
Ist dein Leben noch Rock'n'Roll?
Ja, würde ich schon sagen. Es kommt darauf an, was man unter Rock'n'Roll empfindet. Ich habe unter
Sex, Drugs, Rock'n'Roll natürlich.
Ja. Also Sex, ja. Drugs war nie mein Geschäft. Ich bleib beim Wein und beim Bier. Was gibt's noch? Ich war nicht der, da muss ich ausholen, mein Rock'n'Roll war ja, als ich anfing, war das ja der Untergang des Abendlands. Mhm. Man hat ja gesagt, okay, in Deutschland wird das nie was werden, das kann nichts werden. Deutschland ist zu brüde, Deutschland ist zu verängstigt. Das sind die Amerikaner, die spinnen sowieso, die sind verrückt und da kann sowas gehen. Das war ja der entscheidende und der witzige Punkt an der Geschichte, dass das trotzdem dann mit der ersten Platte schon funktionierte. Das war ja das Irre an der Geschichte.
Es gibt diese Geschichte, dass du bei einem, weiß nicht, ob es ein Wettbewerb war, jedenfalls bei einem Konzert, Blue Suede Shoes gesungen hast und ja. Heartbreak Hotel.
Ja.
Glaube ich, musstest du 2-3 Mal singen, auch als Zugabe. Und danach hast du diesen Schallplattenvertrag gekriegt, ne?
Das war das erste Konzert in München. Ich habe ein Konzert mitgemacht. Im Deutschen Museum, ja. Aus reiner Gaude. Das war von der Abendzeitung veranstaltet. Hieß Jazzkonzert für die Jugend.
Und es war ein Jazzkonzert.
Jazzkonzert für die Jugend, ja. Und das Lustige war, Jazz war damals, ich habe die Einladung noch zu Hause, den Flyer. Und das war ja der Witz an der ganzen Geschichte, dass meine Freunde, für die ich immer schon Rock'n'Roll gemacht habe, weil ich ganz früh dazu kam, bevor der Rock'n'Roll wirklich populär wurde, also war ich eben im AFN bei den Amerikanern und die haben mir die Musik vorgespielt und ich habe die geübt und ich habe mich begeistert und ich habe das gemacht und meine Freunde haben alle gesagt, da musst du mitmachen, da spielen nur alte Herren, Max Greger und Hugo Strasser-Latter und das war für die Jugend und die haben mich überredet und es sollte eigentlich ein Spaß sein, ein reiner Spaß, weil ich hatte ja schon einen Film gedreht und war auf der Schauspielschule angemeldet.
Das fliegende Klassenzimmer hattest du gedreht, ne?
Klassenzimmer.
Der Johnny
gedreht, ja, genau.
Der kam neulich wieder. Ich habe diesen ganz alten wieder geguckt.
Ja, und jetzt haben sie ja neu.
Ja.
Gibt's wieder neu.
Also damals mit 16 auf der Bühne, danach gleich der Schallplattenvertrag. Und es war ja, das hast du, glaube ich, aber auch schon mal so erklärt, es ging gar nicht so sehr um Rock'n'Roll. Es ging einfach darum, dass für die Jugend, auch für die Jugend in Deutschland, dass die endlich eine eigene Musik hatte.
Ja, genau. Dass die wirklich eine Musik haben und nicht, wie es damals der Fall war, das hat der Opa schon gerne gehört und deshalb hörst du dir jetzt auch von Johann Strauss oder wogegen ja nichts zu sagen ist.
Nein.
Aber die Jugend durfte nicht entscheiden und das war ja das drum Untergang des Abendlands. Die Jugend war aufmüpfig und so.
Um Gottes Willen, dein Hüftschwung damals.
Ja.
Meine Mutter war ein Riesenfan.
Ja.
Und die hat mir mal erzählt, dass ihr Vater damals ihr verboten hat, das zu gucken oder auch auf ein Konzert von dir zu gehen.
Ja, ja.
Weil das ja wirklich unzüchtig nach damaligen Maßstäben im höchsten Maß war.
Im höchsten Maße. Und ich erzähle es oft Jugendlichen oder jungen Frauen oder sowas, die denken sich wahrscheinlich, der ist schon ein bisschen kaputt in der Melone, wenn ich erzähle, dass ich damals xx Briefe bekommen habe von Mädchen, die sagen, wir haben deine Platte. Ich habe deine Platte und ich habe auch einen Petticoat und ich darf aber die Platte von dir nur bei meiner Freundin hören und da verstecke ich auch immer den Petticoat, weil meine Freundin, die hat vernünftige Eltern, meine Eltern erlauben das nicht. Das glaubt mir kein Mensch heute, aber es war so.
Kann man sich nicht vorstellen. Ja. Und du hast es gerade schon angerissen, du warst davor ein Kinderstar schon im Kino, das fliegende Klassenzimmer, wo du den Johnny gegeben hast. Und ich kann mir vorstellen, du hast ja eine Gage gekriegt dafür. Ich glaube, 700 Mark waren es?
Nein, 1500.
Wow.
Ja.
Das war aber richtig viel Asche. Ja. Und die Legende geht, du hast dir ein Rennrad gekauft.
Ein Girardengo-Rennrad, rot, mit 10 Gängen.
Und das alle waren neidisch.
Das hat, glaube ich, 250 gekostet. Weiß ich nicht mehr. Das andere Geld habe ich schon auf die Seite gelegt für mein erstes Auto. Und mein erstes Auto war dann eine BMW Isetta.
Wow.
Ja.
Die gibt es aber nicht mehr, oder?
Die Isetta, die ich hatte.
Ja, du bist ja so ein Oldtimer-Fan.
Ja, sicher. Irgendein Sammler wird sie haben. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie auch verschrottet. Ich weiß nicht.
Wie fände der Teenie-Star Peter von damals den Mann von heute, der am 18. März 85 Jahre alt wird?
Wie fände der den, der Teenie-Star von damals? Der wird wahrscheinlich sagen, hättest du ein bisschen was Gescheites machen können in deinem Leben, oder?
Das glaube ich nicht.
Nein.
Okay, aber meinst du, der fände dich cool noch? Ich meine, ein Mann mit 85, der so daherkommt wie du, den kann man ja nur cool finden.
Ja, wenn du das sagst, dann lass mal das gelten.
Ich habe ja gerade erzählt, dass ich gerade 60 geworden bin und es war nicht so einfach. Mit welchen Gedanken gehst du jetzt auf deinen 85er zu?
Ich denke möglichst nicht daran. Ich habe wirklich, was soll ich sagen, also Alter, Zahlen sind mir sowieso fremd, in jeder Beziehung. Ich bin auch ein Mensch, ich merke mir keine Telefonnummern. Also,
kennst du deinen Kontostand?
Ja. Nein, auch nicht so gut. Ich weiß, dass es mir gut geht. Das genügt mir. Nee, auch nicht. Ich weiß nicht. Ich habe da eine ganz andere Einstellung. Ich weiß nur, dass was zum Beispiel, was für mich entscheidend ist, ich habe auch ein Lied darüber geschrieben, jetzt, das jetzt rauskommt zum Geburtstag, weil die meist an mich gerichtete Frage war ja in den letzten Jahren immer, wie machst du das? Ja? Du bist immer nur so fit und du wirkst nur so jugendlich und bist beweglich und wie machst du das und so. Die Antwort ist von mir, und da habe ich einen Song geschrieben und bin ich eigentlich sehr happy damit und ein sehr schönes Lied, nur mit Gitarre begleitet. Und es heißt, ich lasse den alten Mann nicht rein. Ich lasse einfach den alten Mann nicht rein. Ja? Und mein Tipp an euch zum Glücklichsein, lasst den alten Mann nicht rein.
Oder wahlweise die alte Frau.
Ja, das ist klar. Aber man kann ja leider sonst müsste das Lied ja, lasst den alten Mann, Freundin, es geht nicht. Also die neuen Regeln der Politik kann ich nicht erfüllen mit dem Song.
Also es sind sicherlich ein paar Faktoren, die dazu beigetragen haben, dass du so daherkommst, wie du heute daherkommst.
Ja.
Gene, ein bisschen Glück gehört dazu. Natürlich Glück. Auch die Tatsache, dass du dein Leben lang das machen konntest, was du gerne machst.
Ja.
Welche Rolle hat das gespielt?
Eine große Rolle, aber da muss ich mir schon das selber in die Schuhe schieben, weil ich habe einfach immer nur das gemacht, was ich gerne mochte. Und wenn ich heute auf was stolz sein kann, dann ist es das, dass ich das durchgezogen habe und mich nicht verbogen habe.
Es gibt ja viele Künstlerkollegen von dir, auch Kolleginnen, die das Glück nicht hatten oder die vielleicht auch den Mut nicht hatten und die dann Songs gesungen haben oder Filme gemacht haben, hinter denen sie eigentlich nicht stehen konnten,
aber
die dann unglücklich geworden sind.
Ja, sicher, das musste aber auch, vielleicht wollte sie auch, schau, ich wollte nie mehr unbedingt die Nummer 1 haben oder einen Schlager oder so viele Platten verkaufen oder so. Warum? Weil mich ist einfach nicht mehr meine Welt gewesen. Mhm. Ich wollte die Musik machen, die ich gerne mache und war überglücklich, dass der Rock'n'Roll oder die 50er Jahre zum Zeitpunkt X, ich habe da gesagt, ich merke mir keine Zahlen, die Welt wieder erobert hat und dass man nur mehr las von den 50er Jahren und Rock'n'Roll und dass so Begriffe wie Rocket und so der Jugendlichen sich zuschreien und so, dass so viele so Dinge passiert sind, an die ich anknüpfen konnte. Und einfach die Zeit, die für mich schon am aufregendsten war, wiederbeleben konnte. Und was willst du dann noch mehr? Was brauche ich dann bitte? Ein Nummer 1 Schlager-Hit oder das muss ich nicht haben. Aber das ist schon, ich glaube, man darf sich nicht verbiegen. Man muss dem treu bleiben, was man ist und das weiter verkörpern und Schluss aus. Und dann wird man auch von den Leuten geliebt.
Ist auch was nicht immer leicht ist, was man aber auch aushalten können muss. Dieser 85. Geburtstag jetzt, ist das für dich auch Anlass trotzdem, obwohl du sagst, du bist kein Mann der Zahlen, so mal zurückzublicken, was ist alles passiert? Gibt es was ich anders machen würde, was ich bereue?
Oh, mein Gott, ja. Manchmal kommen mir in der Nacht solche Gedanken und dann sage ich mir, tief durchatmen. das rechte Bein ist ganz, ganz schwer, schlaf weiter.
Nein. Schläfst du gut?
Ich schlafe gut, ja, eigentlich, ja. Ja, ja.
Das ist ja auch ein großes Glück. Hört man ja auch von vielen Leuten, auch schon in meinem Alter, dass sie sagen, ich schlafe einfach nicht mehr so gut. Hast du nie solche Probleme gehabt?
Ja, ich weiß nicht. Ich kuschel mich dann an meine Frau hin und wie gesagt, die Beine sind ganz, ganz schwer. Ich atme ganz ruhig und ich aus.
Dann geht das. Die Frau, über die wir gleich noch ausführlicher sprechen würden, ja. Das ist ja etwas, ich glaube, also für mich kann ich das so sagen, ist ein ganz großer Faktor, dass man gerne lebt, dass man mitten im Leben steht. Wenn man das Glück gehabt hat, irgendwann mal einer Person zu begegnen, die einen, in meinem Fall ist es definitiv so, zu einem besseren Menschen macht. Ist es bei dir auch so?
Das ist genau das Richtige. Deine Worte sind meine Worte. Nein, und da muss man auch festhalten dran. Das ist ja das Entscheidende heute. Mhm. Oder überhaupt. Also ich glaube, heute geht man da ein bisschen zu leichtsinnig um damit.
Wenn die erste Verliebtheit weg ist schon, soll der Nächste die Nächste
kommen.
Man muss
einfach da festhalten, was dafür tun. Ja, und das hat sich bei mir so eingebürgert und ich tue es gerne.
Du wirst an deinem Geburtstag, also am 18. März, auf der Bühne stehen.
Ja, das ist auch was Neues, was ich noch nie gemacht habe.
Wolltest du das unbedingt?
Ja.
Weil du den Feierlichkeiten entrinnen willst?
Das ist der eine Grund, ja, weil ich gar nicht so gern feiere, also Geburtstage oder überhaupt feiern. Ich bin kein Feiermensch, also ich habe das nicht so gern.
Wenn du selbst gefeiert wirst, das magst
nein,
du
nicht. Ich bin auch gar nicht scharf, irgendwo eingeladen zu werden oder dahin hingehen zu müssen, also da drücke ich mich. Das hat sich aber alles so ergeben. Mein Leben hat sich natürlich durch diese Ehe, durch diese Geschichte, dass ich gesagt habe, ich will irgendwo einen Ruhepunkt haben, wo ich meinen Frieden habe und bin ins Tessin gegangen, wo ich es genossen habe, dass mich keiner kennt, außer den Deutschen, die dort sind. Und wo Tessiner höchstens gesagt hat, das ist der deutsche Adriano Celentano.
Das ist ja ein cooler Vergleich. Der gefällt mir viel besser als dieser ewige Vergleich mit Elvis. Ja.
Ja, aber das war ja so. Ich meine, ich habe die Idee gehabt, Elvis zu importieren nach Deutschland. Johnny Hallyday war es in Frankreich, der mir übrigens sein Lob dafür mal ausgesprochen hat. Wir hatten dieselbe Idee. Celentano war es in Italien und Cliff Richard war es in England. Wir sind die vier Importeure nach Europa.
Ich kann mich noch an diese alten Komödien mit Adriano Celentano erinnern.
Ah, herrlicher Schauspieler, ein Riesentyp.
Super. Hast du ihn kennengelernt?
Ja, kurz einmal.
Und ist der so wie man ihn sich
vorstellt? Naja, das kann ich nicht beurteilen. So gut habe ich ihn nicht kennengelernt. Ja. Aber...
Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Wo kommen wir her, dass du auf der Bühne stehen wirst? Da sind sicherlich...
Ja, nein, ich wollte einfach, wie ich es halt gerne mache, ich wollte es einfach mal anders haben wieder. Und ich glaube schon so, das ist bestimmt jetzt meine letzte Tournee, also jetzt ist Schluss.
Das hast du schon oft gesagt.
Ja, das habe ich oft gesagt, aber ich bin auch in der Zwischenzeit älter geworden. Und
wie viele Abschiedstourneen hast du gemacht? Sechs,
sechs, ja. Also wollen wir gar nicht noch von Abschiedstourneen sprechen. Es gibt noch eine Geburtstagstournee im Herbst und dann ist Schluss.
Und dann schauen wir mal.
Nein, irgendwann muss man vernünftig sein. Ja? Und dann muss man sagen, okay, das Leben kann so und so lang werden. Ein paar Jahre möchte ich noch so irgendwie intensiv das genießen, was ich gerne habe.
Und was du dir ja erarbeitet hast über viele Jahre.
Genau.
Bist du gut darin, vernünftig zu sein, weil du es gerade angesprochen hast?
Ja, ich glaube schon. Das ist auf alle Fälle mein Ziel. Ich möchte das einfach noch genießen. Ja? Ich will nicht mehr um die Welt fahren, ich will nicht mehr irgendwo verreisen.
Nur noch am Luganer See bleiben?
Oder ich habe auch einen Bauernhof.
Ein Weinberg?
Ein Weinberg. Ich habe Tiere in der Steiermark, was ganz nah beim Tessin ist, 730 Kilometer Autobahn. Da kann ich meine Autos ausnutzen vom A nach B. Also,
was hast du denn gerade für eine Lieblingskarre eigentlich, Peter? Ich weiß, du bist da.
Darf man da?
Das darfst du erzählen.
Darf man erzählen? Ich bin ein Porsche-Fan. Porsche.
So richtig die ganz alten?
Ach so, die ganz alten? Ja. Nein, da habe ich nichts Neues. Da meine alten.
Dann mit den neuen Autos. Das
teilweise selber auch restauriert habe.
Ja, eben, du schraubst ja selbst.
Ich schraube selber, ja. Und bin auch sehr stolz drauf und so weiter. Und die muss man auch behalten, allen Fans, weil das Restaurieren ist so teuer geworden, dass es sich einfach nicht mehr lohnt.
Es gibt auch nicht mehr so viele, die das können.
Das kommt noch dazu. Also wenn ich in Lugano in der Ferrari-Werkstatt vorfahre mit einem alten Ferrari, dann verdrücken sich die Mechaniker, weil die Angst haben, dass die irgendwas gefragt werden. Und dann können die ja höchstens sagen, wo ist denn bei dem Ferrari der Stöpsel, wo ich meinen Computer anschließen kann.
Was sagst du da? Da kannst lang suchen.
Ja, da kannst lang suchen. Die verstecken sich gleich alle in irgendwelchen Ecken, jetzt sind verschwunden.
Jetzt werden da am 18. März in München in der Philharmonie wahrscheinlich auch Fans dabei sein, die dich vor 60 Jahren schon gesehen haben. Also gibt es die noch, die dich wirklich schon immer oder die vor 70 Jahren gesehen
haben? Die haben sich schon Karten besorgt, als das den ersten Tag spruchreif waren. Die sitzen alle vorne im vorderen Teil.
Die kennst du alle persönlich? Weil so viele werden das ja nun auch nicht mehr sein.
Naja, die kenne ich persönlich, ja.
Krass.
Ja.
Weißt du eigentlich, wie viele Konzerte du insgesamt gegeben hast?
Nein, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viele Platten ich gemacht habe, aber es sind unzählige.
Ah, sind wieder Zahlen, ne? Da hast du ja nichts mit am Hut.
Nein, da habe ich nichts am Hut. Aber es gibt einen Menschen, das fasziniert mich. Der hat mir unlängst ein Buch geschickt, das heißt zwei Bücher. Da sind drin, abgebildet mit Fotos, sämtliche Platten, die ich gemacht habe. Das lasse ich nur noch eingehen. Aber sämtliche Platten, auf denen ich vertreten bin. Also so wie Schlager der Jahre oder dies oder das.
Irgendwelche Compilations auch so.
Ja, Compilations. Der hat das gemacht und ich habe gesagt, wieso? Das ist mein Hobby. Ich finde die und ich suche die.
Wieso ist eine gute Frage.
Nein, entschuldige. Wie kommt man auf so eine Idee?
Naja.
Also ich finde es lustig, dass ich zum Beispiel irgendwo rumkram oder auf Spotify und dann finde ich plötzlich einen Song und sage, was ist das? Das habe ich gesungen und dann höre ich rein und dann erinnere ich mich. Denke mir, ah ja, stimmt.
Kennst du Teddy Swims?
Nein.
Musst du hören, Peter.
Muss ich hören.
Teddy Swims.
Swims.
Unfassbar. Ich finde das größte Pop-Rock-Talent seit, weiß nicht, 10, Teddy 20. Swims. Teddy Swims.
Gut. Höre ich rein.
Ja.
Ist er Engländer oder Amerikaner?
Der ist, glaube ich, Engländer.
Teddy Swims.
Teddy Swims, Engländer, ja. Kennst du den, Manuela? Müsst ihr hören. Wahnsinn. Unfassbar.
Aha.
Teddy Swims.
Kann ich auf Deutsch machen. Theodor schwimmt, oder was?
Theodor schwimmt. Der Theo schwimmt. Theo schwimmt. Peter, ich freue mich so, dass du da bist. Ich schreibe für jeden Gast einen kleinen Lebenslauf.
Oh.
Den würde ich dir geben.
Deinen oder ist es meiner? Meiner.
Deiner. Gut, danke. Du liest ihn bitte vor.
Ich lese ihn vor.
Und sagst mir dann danach, ob das ein ziemlicher Schaß ist oder ob du den so unterschreiben kannst. Bitteschön.
Ich heiße Peter Kraus und bin Actionman. Ich brauche die Bewegung, stillsitzen kann ich einfach nicht. 70 Jahre stehe ich inzwischen auf der Bühne und gerade habe ich meine 6. Abschiedstournee hinter mich gebracht. Aber solange ich so fit bin, denke ich nicht wirklich ans Aufhören. Früher wurde ich mit Elvis verglichen, aber ich habe immer mein eigenes Ding gemacht. Geprägt haben mich vor allem mein Alleskönner-Vater und 55 Jahre an der Seite der tollsten Frau der Welt. Jetzt werde ich 85 und kann es kaum glauben, denn ich fühle mich wie... Punkt, Punkt,
wie
Punkt.
Fühlst du dich wie?
Achso, da soll ich was einfühlen. Wie gestern. Mein Wunsch für die Zukunft, heiter bleiben und noch mehr genießen, denn alles andere macht alt. So, und jetzt sag, es ist hervorragend geschrieben. Kann ich das, kriegst du da irgendwie Tantiemen?
Natürlich, dafür, oder? Also wenn du das aufs Klo hängst, dann, dann kannst du gerne mitnehmen.
Nee, ich kann es vielleicht in der Tournee vorlesen.
Ja,
ja.
Freue ich mich.
Mit Autorenangabe.
So, genau.
Können wir machen. Ja. Ich kann dir dazu nur eines sagen. Ich habe über diese Geschichte nachgedacht, sehr viel, warum man mich immer fragt, warum ich so fit bin und so weiter und habe für die letzte Tournee und für das Konzert am 18. einen Song geschrieben.
Genau, den hast du ja vorhin schon erwähnt, der ist ja großartig. Können wir den eigentlich hören?
Den habe ich erwähnt?
Den hast du vorhin schon erwähnt, ja.
Ah ja.
Dann lass uns doch mal gucken, Peter, wie das alles so gekommen ist und wir gehen ein bisschen biografisch vor. Du bist geboren am 18. März 1939 in München, aber als Österreicher, weil...
Mein Vater war Salzburger und meine Mutter ist Münchnerin.
Und Actionman?
Actionman.
Sagt dein Sohn, gell? Sagt der Mike.
Der Mike sagt oft Actionman zu mir, ja. Aber ich sag's auch. Ich sag's zu meiner Frau in der Früh schon. Komm, 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 ich bin ein Actionman, jetzt geht's los.
Wann stehst du auf?
Sehr früh, um 6 Uhr.
Jeden
sechs,
Tag?
6, 6:30. Na, es kommt darauf an, wenn ich später ins Bett gehe. Aber bei normalen Zeiten stehe ich sehr früh auf, ja.
Und dann erstmal Sport, oder?
Nein, dann erst einmal 2 Espresso.
Okay.
Dann ein bisschen Gymnastik und ja, ich habe es gern, wenn es langsam anläuft, mein Tag, bis ich dann ein stilles Hallo höre. Das ist meine Frau.
Dann, die ist nicht so die Frühaufsteherin.
Nein, dann gehe ich in die Küche und dann mache ich einen schönen Kaffee und dann gehe ich nochmal zu ihr ins Bett. So, und dann trinkt sie den Kaffee und dann stehen wir auf.
Du machst dir jeden Morgen Kaffee?
Ja, jeden Morgen.
Wow. Ja. Seit 55 Jahren.
Wenn ich verreist war, dann nicht, aber ja. Das ist ein Ritual.
Du hast mal gesagt, der Mike, also dein Sohn, ist mein bester Freund.
Ja.
Was ist deine Frau?
Meine Frau ist das Wertvollste in meinem Leben.
Als du sie damals kennengelernt hast, als du sie getroffen hast.
Ja.
Da gibt es ja zwei unterschiedliche Versionen der Geschichte.
Ja.
Sie sagt, fang mal anders an. Du sagst, du hast in diesem Restaurant dich an ihren Tisch begeben und hast das Gästebuch dabei gehabt und hast ihr das gezeigt, also sie soll sich doch da eintragen.
Ja.
Und sie sagt aber, du warst viel zu schüchtern, du hast jemanden vorgeschickt.
Ich weiß es wirklich nicht mehr, wie es war. Ich weiß es nicht mehr.
Du weißt es schon noch.
Nein, ich weiß es nicht mehr. Es war so, die hatte ungefähr 5 oder 6 Riesenposter oder Riesenplakate in Wien. Und ich bin mit dem Sportwagen immer da rumgefahren und habe immer das Plakat gesehen und gesagt, die Frau sieht sensationell aus. Und ich war einfach perplex. Ich gehe in
ein Lokal. Hat sie damals gemacht da?
Ja, sie war Fotomodell und Botschafterin der Mode und sie hat Modesachen gemacht. Und in Wien sind die Plakate heute noch so immer 3 Meter auf 2 Meter, diese Werbeplakate.
Ach, du hast dich in so ein Plakat verliebt?
Ja, das war's ja. Ich bin mit dem Auto gefahren und habe gedacht, das ist ein Wahnsinn, diese Frau. Die muss ich irgendwie kennenlernen und ich sehe die in dem Lokal. Also ich war sowieso völlig in der Melone, aber ich weiß nicht. Ich glaube, es war schon so, dass ich wollte den Schmäh anbringen und bin mit dem Gästebuch hingegangen und habe mich als Inhaber vorgestellt und hab gesagt, sie soll sich bitte eintragen. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind, aber vielleicht stimmt es auch nicht, ich weiß nicht.
Ist das verrückt, wenn du dich jetzt zurückerinnerst und überlegst, daraus entsteht eine große Liebe, die auch 55 oder 57 Jahre danach noch hält.
Ja, ist doch toll, oder?
Das ist Wahnsinn, aber was ist das? Ist das Schicksal, Fügung? Bist du ein spiritueller Mensch? Glaubst du an sowas wie Bestimmung?
Nein, nee, ich glaube einfach, dass es... Ja, mein Gott, es treffen sich die richtigen Leute. So simpel ist es, wenn man Glück hat, oder?
Du bist sehr pragmatisch, was das betrifft.
Ja, ich meine, eines kam dazu. Es war der erste Bruch meiner Karriere. Ne? Also es waren ungefähr 7, 8 Jahre und Polydor hat meinen Vertrag nicht mehr verlängert und hat gesagt, du verkaufst keine Platten mehr, die Beatles und was weiß ich und gibt da 1000 Gründe. Mein Hauptgrund war der, dass Mendelssohn, der mich produziert hat, war nicht mehr interessiert am Plattengeschäft. Das hat ihn einfach nicht mehr interessiert, weil Fernsehen war die große Zukunft.
Mhm. Also du warst zu der Zeit nicht mehr so angesagt.
Ja. Und ich war auch nicht mehr interessiert. Also mir hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und Mendelssohn kam daher und hat gesagt, wir Fernsehen, wir müssen alles nur für Fernsehen machen. Und weißt, ich habe ganz andere Dinge gemacht. Mhm. Weißt du, was ich gemacht habe zum Beispiel mit Mendelssohn? Ich bin nach Paris gefahren. Wir sind in Paris durch alle Lokale und so weiter bis zum Folies Bergères und Lido de Paris und haben dort Artistennummern angeschaut, Tanznummern. Mendelssohn hat die engagiert. Wir haben die bestellt in ein großes Studio. Ich habe die als Regisseur gedreht. Und wir haben geschnitten und wir haben die kompletten Nummern aus Paris haben wir ans deutsche Fernsehen verkauft.
Ja, er war da ja sowieso ganz oft weit vorne. Wir können ja gleich noch darüber sprechen, auch mit Alfred Biolek. Und du hast ja dann auch die erste Comedy-Show in Deutschland im Endeffekt gemacht. Und
damals war auch mein Zielschirm. Ich habe ja immer gesagt, mit 30 höre ich auf, da schminke ich mich nicht mehr.
Und nochmal, wir halten fest, du warst ein Superstar. Du warst erst ein Teenie-Star und dann warst du der größte Rock'n'Roll-Star, den es in Deutschland gab.
Ja.
Und dann hast du irgendwann gesagt, so jetzt...
Mich hat Schauspielerei interessiert, aber da hatte ich schwer in Deutschland, eben weil Rock'n'Roll. Habe nicht sehr viele Rollen bekommen, aber von Regisseuren wie Blumenberg, das ist einer der schönsten Sätze, bei dem ich 3 Filme gemacht habe, der hat gesagt, ich habe deine ersten Filme gesehen und ich kann mir nicht denken, dass ein Schauspieler, der eine Treppe plötzlich runter tänzelt, dass der plötzlich kein guter Schauspieler mehr ist. Das ist ein berühmter Blumenberg-Satz.
Mhm. Aber typisch Klischee in Deutschland neigen wir dazu, Leute in Schubladen zu packen.
Genau,
und dann warst du halt in der Rock'n'Roller-Schublade und Teenies da und dann geht da nichts mehr.
Und mich hat das oft nicht mehr gereizt. Also die Faszination, Fernsehen und auf Regisseur umzusteigen, war immer in meinem Kopf. Und ich habe ja damals nicht gedacht, dass Rock'n'Roll, ich war happy, dass Rock'n'Roll aus dieser schrecklichen Musik aus Amerika etwas geworden ist, ja. aber mehr war es nicht. Dass ich heute auf der Bühne stehe und die Songs singe, die ich damals gerne gesungen hätte, die ich aber nicht singen konnte, weil die zu wild waren.
Das ist krass.
Das ist ja ganz krass. Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt, als das eben gerade nicht angesagt war, da warst du so um die 30 und da hast du dann eben deine Frau kennengelernt, also deine jetzige Frau kennengelernt.
Ich habe meine Frau kennengelernt. In dem Lokal. Die hat es natürlich verweigert, die hat den Namen nicht reingeschrieben, aber ich habe in Wien genug Freunde und ich habe sofort ihre Telefonnummer gehabt. Und dann habe ich angerufen, wie ein Wahnsinniger.
Aber hat es gedauert?
Ja, hat gedauert.
Wie lang?
Ach, das weiß ich heute nicht mehr. Aber ich kann dazu nur eines sagen, ich habe Theater gespielt dort, weil ich einfach zur Ruhe kommen wollte und weil das Auslaufen meines Plattenvertrages hat mich natürlich schon getroffen. Und ich habe gesagt, so, jetzt mache ich was anderes und ich komme zur Ruhe wieder. Und das war mit ein entscheidender Punkt, dass ich plötzlich in einer Stadt war, über Monate und Theater gespielt habe. Und eigentlich nichts zu tun hatte, außer Theaterspiel am Abend fit sein. Das war ja für mich völlig neu. Ich war ja nur unterwegs zuvor. Mhm. Ich war nur auf Tournee und Filme und Flieger und Auto. Und das war auch der Grund, warum diese Ehe wahrscheinlich, warum diese Freundschaft. Zum ersten Mal habe ich mit einer Frau geflirtet. Ja,
also vorher hattest du nie die Zeit dafür?
Nein, geflirtet habe ich schon. Aber
es war alles, was draus hätte alles werden
ganz
können,
schnell, ja? Musste alles ganz schnell gehen.
Ich habe ja keine Zeit.
Also entweder jetzt oder gar nicht. Und das war plötzlich nicht mehr. Ja. Das ist ein
großes Glück.
Das war ein herrliches Glück. Und das zweite Glück, und das kann man auch deutlich sagen, meine Frau war ja in ganz jungen Jahren in Holland verheiratet, hat dort ein Kind bekommen und die Ehe war eine Katastrophe. Darüber möchte ich jetzt nicht reden, aber sie ist bei Nacht und Nebel mit dem Kind unterm Arm abgehauen und ist so in Wien gelandet und mir in die Hände gefallen.
So kann es gehen im Leben. Gott sei Dank also, nicht vom Regen in die Traufe.
Das ist richtig. Aber es war, die hatte die Nase voll von Männern und es galt wirklich, sie zu erobern in jeder Hinsicht. Und das war schön.
Ich habe dir ja in deinen Lebenslauf reingeschrieben, Peter, dass dein Papa dich sehr geprägt hat.
Ja.
Alleskönner-Papa.
Ja.
Der war Schauspieler, der war Sänger, der war Regisseur, der war Maler, Rennfahrer, Kabarettist.
Kaffeehausbesitzer.
In München. Ganz entscheidend. Was ist das Wichtigste, was der dir, wenn du es wirklich auf den Punkt bringst, fürs Leben mitgegeben hat?
Ich sagte nur einen Satz. Als ich sagte, Papa, ich möchte jetzt doch Schauspieler werden, so wie du, nach dem Film Fliegende Klassenzimmer, wo ich reinriechen konnte, hat er zu mir gesagt, dann musst du mir versprechen, du wirst sein wie ein alter Apothekerschrank mit 1000 Schubladen. Jede Schublade, die ich aufmache, muss was drinnen sein, was du kannst. Ja, das haben wir zu Herzen genommen.
Was konntest du dann alles? Also du konntest
singen. Was ich konnte, singen. Weiß ich nicht, aber
du konntest tanzen?
Ich habe Steppen angefangen und dann haben die alle gesagt, du hast einen bayerischen Akzent. Dann bin ich in Phonetikunterricht gegangen und dann habe ich während der Schulzeit schon. Es streben der Seele Gebete, den helfenden Engeln entgegen, entdecken des Herzens Weh, wenn Schmerzen es brennen verzehren. O Sonne thronst so wolkenlos, schon flog der Vogel hoch empor und so. Das ist der kleine Hai gewesen, mit dem man sprechen kann und so weiter.
Ja, das vergessen ja viele.
Ich wollte wirklich, ich habe intensiv gearbeitet, ich war diszipliniert.
Vergessen viele, wenn man was aus dem Ärmel schüttelt, vermeintlich muss man vorher was reingetan haben.
Ja, das ist richtig.
Ja, dass du ein harter Arbeiter bist, ich glaube, das haben viele nicht so auf dem Schirm. So, denke, ja, dem ist alles zugefallen, der war so ein Teenie da und dann ging das alles von selbst.
Ja, weil damals war auch Künstler, nennen sie jetzt Entertainer, haben sich ja ihre harte Arbeit noch, die haben die gezeigt, du durftest sie sehen. Ich war ja ein Vertreter, weil ich war ja schon in Amerika und für mich war das Red Pack war das Größte. Und das waren
Frank
die coolsten,
Sinatra.
Frank Sinatra und Sammy
Dean Dixon. Martin.
Das waren die coolsten Typen. Und damals war die Gefahr ja, wenn du besonders cool, oder wir nannten das damals locker, nicht cool, sondern locker. Wenn du besonders locker warst, dann warst du ja ganz an der Kippe zum Arrogantsein. Weißt du, das ging sehr schnell. Wenn du also ein bisschen so,
ja?
Nicht so, ich sage jetzt einmal, nicht so treu deutsch aufgetreten bist, sondern eben ja, locker. Ja,
das wie ich das arrogant und bezeichne, nicht seriös wahrscheinlich.
Dann auch, warst du sehr schnell, und das war die Schwierigkeit. Und da habe ich aber dran gearbeitet. Und ich glaube, ich habe es begriffen. Das war das Entscheidende.
Hast du Frank Sinatra eigentlich kennengelernt?
Nee, leider nicht.
Elvis auch nie, ne? Wobei, da hätte es ja die Möglichkeit gegeben und dann wollte das ja die Plattenfirma
nicht. Elvis wollte die Plattenfirma nicht und auch mein Management nicht. Und nachdem er dann mit meiner Freundin geflirtet hat, mit der Vera Jehova und mit der ich zuvor befreundet war.
Hör mir auf mit diesem Elvis da.
Habe ich gesagt, okay, die Vera hat sich verbessert, aber ich brauche den nicht sehen.
Aber hättest du ihn mal gerne kennengelernt?
Natürlich.
Was hättest du mit ihm besprochen? Worüber hättet ihr geredet?
Ich glaube, über Musik. Ja. Und über die Tatsache, wie man den Ruhm, wie man das am besten verarbeitet als Mensch.
Er konnte es nicht verarbeiten.
Nein, er konnte es nicht verarbeiten. Aber das ist ja das, was ich sage. Das stammt aus einer Lastwagenfahrer oder was immer. Familie. Das war schon mein großer Wurf oder meine große Hilfe, dass ich aus einer Künstlerfamilie kam. Ich habe meine Hausaufgaben während der Proben gemacht, im Theater in Salzburg.
Bei deinem Vater?
Ja, bei meinem Vater. Und da stand der Gunter Philipp mit ihm auf der Bühne und die haben geprobt. Und ich habe den Text nachher schon auswendig gekonnt und habe es dem Gunter vorgesprochen, was er gerade gesagt hat. Das war so lustig. Das war Wahnsinn.
Das hat dich natürlich geprägt. Ja, gab es denn bei dir, bei dem jungen Peter Kraus, irgendwann mal eine Phase, wo du heute sagen würdest, naja, so nett war ich damals nicht? Also bist du nie abgehoben gewesen? Jetzt komme ich, was kostet die Welt? Hier kommt Peter Kraus.
Ich glaube eigentlich nicht, nein. Ich habe viele Leute kennengelernt und wie ich immer sage, meine Schauspiellehrer waren ja dann, nachdem ich die Schauspielschule nicht machen konnte, wegen Karriere, keine Zeit dafür hatte, waren ja die Leute wie Paul Dahlke oder...
Und mit Hans Albers hast du ja auch getreten.
Auch Hans Albers.
Heinz Rühmann. Oder,
ja, Rühmann kam man nicht ran. Der war, oder Walter Giller und so Leute. Das waren alles super Jungs.
Die haben dich unter ihre Fittiche genommen.
Ja, ja. Man hatte damals auch viel mehr Zeit. Wir sind in der Kantine gesessen und gemütlich und wir haben am Tag ein paar Minuten Film gedreht. Es war schon schwer und konzentrierte Arbeit, aber es war auch sehr familiär, würde ich sagen. Das ist das richtige Wort. Also es war nicht so wie heute, wo du hinkommst und sagst, guten Tag, raus, geht's los und so und aus. Und dann spielst du und machst du und dann sagst, guten Tag, hat mich gefreut, dass ich mit Ihnen zusammenarbeiten durfte, auf Wiedersehen. Also das war nicht der Fall.
Wie geht diese Geschichte mit Alfred Biolek damals in dieser Phase, als du eben nicht mehr so gefragt warst als Sänger?
Das ist eine irre Geschichte.
Du hast ihm ein Showreel geschickt? Also
nein, ich hatte mit 20 Jahren, glaube ich, jetzt weiß ich eine Zahl, darum sage ich auch glaube ich, weil es kann auch mit 19 gewesen sein oder mit 21, eine Fernsehshow für Köln, herzlichst Ihr Peter Kraus, die wurde in Wien aufgezeichnet und ich habe selbst Regie geführt. Also damals war ja schon, ich will sowieso bald Regie.
Mit 20?
Ja, ich will bald Regie führen und nicht mehr singen und so. Weil ich war ja Fanatiker von allen französischen Filmen und italienischen Filmen und was weiß ich, auch Westernfilme. Und die war sehr erfolgreich, die Show. Pfleger hatte dann mit dem Stil, den ich begonnen habe, sage ich jetzt ganz frech, hatte der einen Riesenerfolg. Aber kreiert haben wir das schon. Mhm. Ein befreundeter Kameramann in Wien und ich. Also diese übertriebene Schwarz-Weiß-Fotografie. Schwarz-Weiß-Fernsehen war ja grau, dunkelgrau. Ja? Und wir haben daraus Schwarz-Weiß gemacht.
Wir reden über Schwarz-Weiß-Fernsehen?
Ja. Das klingt jetzt irre, pass auf, aber wir haben das wirklich, ich sage jetzt mal, erfunden ist vielleicht übertrieben, aber ich sage erfunden. Das heißt, wir haben mit ganz starken Scheinwerfern, die man nur im Freien verwendete, im Studio gearbeitet und ich war geschminkt, ganz dunkel. Und wir haben den Effekt erzielt, dass das wirklich schwarz-weiß wurde. Ich habe mit Mina, das war eine meiner schönsten Regiearbeiten, habe Heißer Sand verfilmt. Das ist ein Riesenhit gewesen. In meiner Show war die zum ersten Mal. Und es war dann ein Hit, Heißer Sand und ein verlorenes Land. Und da habe ich also eine Wahnsinnsgeschichte gemacht. Mit Wind, das führt jetzt zu lang. Also es ist wurscht. Auf alle Fälle aus diesen Filmen, und das waren 11 Shows, die ich gemacht habe, habe ich die besten Nummern rausgeschnitten. Ich mache es jetzt kurz. Habe das ans ZDF geschickt und habe gesagt, ob wir nicht einmal sprechen könnten, ob die nicht was hätten für mich. Und daraufhin meldete sich der Redakteur Alfred Biolek. Und der hat gesagt, du, ist ja unfassbar, ich habe das nicht gewusst, was du alles schon gemacht hast. Das ist ja sensationell, wir müssen uns treffen. So, ich bin voller Freude dahin gefahren, nach Mainz, habe den getroffen und er hat gesagt, ja gut, also das ist sensationell, aber mit sowas machst du kein Comeback. Du musst was ganz anderes machen. Und habe gesagt, das ist super, super Idee. Und dann sage ich, und bitte was? Und der sagte wortwörtlich, in England sind jetzt die Comedy-Shows ganz
Monty Python.
Ja, Monty Python und so.
Die hat Alfred ja nach Deutschland geholt.
Ja, ja. Also er war ein Fan dort und da habe ich gesagt, würdest du das machen? Und da erinnerte ich mich sofort an das Kabarett meines Vaters, der die kleinen vier mit Gunter Philipp, das Kabarett-Ensemble von vier Leuten, das war eine Kabarettmischung aus politischem Kabarett und aus Klamauk. Ja? Und da erinnerte mich sofort an die Klamauk-Sachen und die Schulsketche und was die alles gemacht haben. Also Blackout nannte man das damals. Das heißt, du spielst einen Witz und wenn der Witz kommt, back, geht's Licht aus, damit die Leute auch wissen, dass der Witz.
Jetzt das lachen dürfen.
Aber ich gesagt, sofort mache ich das. Und ich habe auch Material aus Wien von den Kabarettisten. Ich kannte Peter Wehle, Gerd Bronner. Das waren ja alles Freunde meines Vaters. Und habe sofort zugesagt. Und da hat er gesagt, oh, dann fahr nach England, ich gebe dir eine Adresse. Brad Ashton hieß der Typ. Der hat ein Schreiberhaus. Das war wahnsinnig, so ein englisches kleines Häuschen mit so kleinen Zimmern. Und in jedem Zimmer saß irgendein Typ drin und der hat was geschrieben. Und die haben die Zettel dann nur weitergegeben. Also der hat keinen Sketch geschrieben oder eine Idee geschrieben, hat das weitergegeben. Aha. Und irgendeiner hat was dazu gekritzelt. Und einmal in der Woche haben sie sich zusammengesetzt und haben gesagt, so, was machen wir aus dem ganzen Zeug?
Völlig irre.
Kreativ bis zum geht nicht mehr. Und dann habe ich Sketche eingekauft und habe die übersetzt. Und dann mit der Firma meines Vaters, und bin ich eingestiegen in die Firma, haben wir Bang Bang produziert.
Für das wissen, glaube ich, die allerwenigsten, dass du, dass Peter Kraus die erste Comedy-Show im deutschen Fernsehen gemacht hat.
Ja, das war aber so.
Weit vor Klim Bim und was dann da alles so kam. Hast du die Jungs von Monty Python auch kennengelernt?
Nein, leider nicht.
Schade.
Das war aber so. Ja, und Bialek hatte gesagt, aber in den ersten Sendungen singst du nicht. Und da hat er recht gehabt. Ich glaube, in der fünften oder sechsten Sendung habe ich dann ein Chanson gesungen, witzige Sachen haben wir gemacht. Und dann habe ich zu singen begonnen und dann haben wir Gesangsparodien gemacht und so. Und das war nur ein Team von vier Leuten, also so wie Klim Bim dann.
Mhm. Gibt es irgendetwas, Peter, was
und
du in
weißt du was noch?
Ja, Entschuldige.
Das darf man gar nicht laut sagen. Herr Pfleger
hat großer sich, Regisseur, ja, Produzent.
Wahnsinnig. Ja. Der hat sich bei mir angesagt. Und hat gesagt, ich hätte gern diesen Zusammenschnitt gesehen. Ich habe davon gehört, wir könnten noch was zusammen machen. Und dann habe ich ihm bei mir im Haus damals auf 16 mm den Zusammenschnitt vorgeführt, den ich dem Bialek geschickt habe. Daraufhin habe ich nie mehr was gehört von ihm. Und dann gab es Klim Bim. Mein Ehrenwort, die Geschichte stimmt leider. Es ist wirklich wahr.
So ist das in dem Gewerbe.
That's life.
Peter, gibt es irgendetwas, wenn du auf deine lange Karriere zurückblickst, was du nicht gemacht hast, was du aber sehr, sehr gerne gemacht hättest?
Naja, da erzähle ich auch wieder was Lustiges. Also ich finde es lustig. Wenn mal einer angerufen hat und gesagt hat, Herr Kraus, wir produzieren einen Film und wir fragen jetzt mal nach, würde Sie das interessieren, in dem Film mitzuspielen? Habe ich gesagt, ist es ein alt gewordener Schlagersänger? Dann war Ruhe und dann kam, woher wissen Sie das? Dann sage ich, weil nichts anderes angeboten wird. Das ruft dann kein Mensch an und bietet was an. Also ich hätte gern das Gegenteil. Schauspielerei ist das Spielen. Das ist das Gegenteil.
Was komplett weg ist von dir.
Ja, ich würde jetzt also nicht deshalb einen gebrechlichen Menschen, der einen riesen Unfall hatte oder sowas spielen wollen, aber einfach weg von dem, was man sich vorstellt. Und der letzte Film, den ich gedreht habe, war ja Systemfehler. Viele Jugendliche sprechen mich heute an und die sind begeistert. Da kam der Anruf wieder. Ja, was ist es? Ach so, ja, woher weißt du das? Hat der Regisseur gesagt. Sag ich, ja, es wird nichts anderes angeboten. Habe ich gesagt, aber ich würde es machen, wenn du dich mit mir zusammensetzt und wir kreieren eine Figur, die ich nicht bin. Und das haben wir dann gemacht und die war eigentlich sehr gut. Das war dann so ein alter Schnulzensänger, der, also super Figur, es hat mir auch Spaß gemacht.
Das war's, hättest schön. Du gerne mehr gemacht.
Da habe ich auch so eine alte, zickige Nummer gesehen, Rosen aus Hawaii. Das war sehr lustig.
Trotzdem, trotz schön, allem.
Die schönste Nummer war, wo ich im Sarg drin liege und Probesingen machen. Ich liege im Sarg, das heißt, ich schaue mir Särge an und lege mich in den Sarg und singe in dem Sarg und mache den Deckel zu, mache den Deckel wieder auf und sage, den nehme ich nicht. Scheiß Akustik.
Sehr schön, sehr schön. Trotzdem ist ja vieles, das meiste, sehr, sehr gut gelaufen in deinem Leben.
Ja.
Aber auch du bist vor Unfällen nicht gefeit.
Nein.
Das wusste ich nicht. Das habe ich jetzt erst in der Vorbereitung, hatte ich nicht auf dem Schirm. Ja. Dass du vor 7 Jahren bei Jörg Pilawa diesen Unfall hattest. Wer ist auf dich draufgefallen? Axel Stein,
ja. Aber der war nicht der Grund des Unfalls. Es ist noch ein ebenso schwerer Mensch.
So, die sind auf dich draufgefallen und du hast den Arm gebrochen.
Auf ihn drauf gesprungen.
Arm gebrochen und Schulter angeknackst.
Ja.
Und was an sich ja schon eine beschissene Verletzung ist.
Ja.
Und dann hast du wohl Panikattacken gekriegt danach. Weil, so habe ich mir das erklärt, weil du das erste Mal in deinem Leben gemerkt hast, ich bin nicht unverwundbar.
Ja, ich habe wirklich gedacht, ich bin unverwundbar. Im Hinterkopf natürlich nicht. Ich hatte das wahnsinnige Glück, ich habe Drachenfliegen gemacht. Ich war mit einer der ersten Windsurfer. Ich fahre wirklich gut Ski. Ich bin irre Wasserski gefahren. Und ich hatte nie einen Unfall. Toi, toi, toi. Ich habe mir nie was gebrochen. Ich hatte nie was. Für mich war das wie ein Albtraum. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. So erklären sich die Ärzte auch diese Panikattacken, dass ich dann plötzlich konnte ja nichts mehr machen. Ich konnte kein Taxi einsteigen, ich konnte nicht hinten im Auto sitzen, ich konnte in keinen Lift reingehen, nichts mehr, nichts mehr.
Wie hast du das wieder in den Griff gekriegt?
Eigentlich zu Hause
mit meiner Frau. Mit deiner fantastischen Frau,
ja. Ja, ganz langsam zu Hause bin ich wieder ins Klare gekommen, aber es war komisch. Ich habe im Winter das Fenster aufgerissen und gesagt, mir ist zu heiß, ich kriege keine Luft mehr. Und also verrückte Dinge, aber wir haben es alles klar.
Dieses Motto, das du hast, heiter, heiter leben,
ja,
ist ja etwas, was einem zu einem großen Teil gegeben ist oder eben nicht. Es gibt Leute, die sind einfach nicht zur Heiterkeit fähig, ja, oder zu einer gelassenen Heiterkeit.
Ja, das ist das richtige Wort, weil heiter, heiter ist mir zu viel, amüsant.
Und du hast dir ja vorgenommen, wie ich zumindest in der Vorbereitung jetzt gelesen, dass du die nächsten 15, 20 Jahre...
Ja, danke.
Das noch mehr ausleben willst, diese heitere Gelassenheit. Musst du dich dazu dann auch anstrengen? Zwingst du dich dazu, noch mehr zu genießen?
Ja, damit habe ich aber schon begonnen. Und das gelingt mir super. Ich war jetzt gerade im Tessin mit meiner Frau und ich habe wirklich gesagt, so, und das tust jetzt nicht. Und das machst jetzt nicht. Das lässt jetzt auch. Jetzt setz dich hin und liest jetzt endlich den Stern, den du schon so lange hier liegen hast. Und dann habe ich gelesen, ja.
Und das ist etwas Besonderes für dich, dass du dir mal die Zeit nimmst?
Ja, komisch.
Weil du ständig tun musst und Hummeln im Hintern hast. Ja, und klar kriegst du ständig Anfragen und dann mache ich das doch noch und kannst wahrscheinlich auch schwer Nein sagen.
Ja, wenn es interessant ist, sage ich ja. Das stimmt.
Peter, ich wünsche dir, dass das wirklich noch mindestens 15 Jahre so weitergeht, dass du diese Energie weiter hast, die du ausstrahlst, dass du dein Leben genießen kannst mit deiner fantastischen Frau und vor allem, dass du gesund bleibst. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke. Dankeschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.